Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des sehr, 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 sehr guten Podcasts, wie man aus dem Wald ruft. Ich sitze immer noch da, wo ich in der letzten Folge oder in der nächsten, man weiß es ja immer nicht, was in welcher Folge, in welcher Reihenfolge erscheint. Ich sitze ähnlich wie in einem anderen Setting und trotzdem ist alles anders, weil sich die Gesprächspartner quasi geändert haben. Felix ist jetzt nämlich nicht dabei, Simon ist dabei und statt Felix ist Lea dabei. Lea ist unsere Redaktionsleitung und Lea ist deswegen dabei, dass es in dieser Folge dieses Podcasts um das Buch gehen soll, was wir geschrieben haben. Denn ihr habt es hoffentlich schon alle mitbekommen, wir haben ein Buch geschrieben. Das war ein riesiger Berg von Arbeit und wir wollen in dieser Podcast-Folge euch ein kleinen Einblick geben in das Geschehen, was alles passiert ist und wie das passieren konnte. Und dann lassen wir uns natürlich nicht nehmen und lesen auch noch zwei, drei kleine Stellen aus dem Buch vor. Leute, herzlich willkommen hier im Podcast. Seid ihr dabei?
Moin zusammen.
Also, genau. Fangen wir mal ganz von vorne an. Simon, wir haben das ja zusammen gegründet, das Projekt. Und das Thema Buch war ja schon immer ein bisschen...
Es stand schon mal im Raum. Ja. Wir haben ja jetzt Forst erklärt vor über 6 Jahren gegründet und haben ja dann angefangen, Artikel zu schreiben, die wir auf unserer Website veröffentlicht haben, die irgendwo fundiert sind, wissenschaftlich fundiert, und haben über Waldthemen berichtet und aufgeklärt. Und damit fing es ja an. Irgendwann gab es mal eine Buchanfrage, das weiß ich auch noch, von einem Reiseführer. Da ist nichts draus geworden. Also das stand schon mal im Raum, aber es ist nie was geworden bisher.
Genau, und also dass du sagst das jetzt so, das hat da nicht geklappt oder so, da ist nichts draus geworden. Tatsächlich war es ziemlich ärgerlich. Ne? Wir haben da sehr wirklich wochenlang Arbeit reingesteckt. Also Leute haben Texte geschrieben und plötzlich kam dann die Absage, dass dieser Verlag, der das war, also war ein Reiseführerverlag, die hatten dann doch keinen Bock mehr, das mit uns zu machen. Das war aber auch so in dieser ganzen Corona- und Post-Corona-Zeit, da war eh viele Strukturen und sowas und damit war das Thema Buch erstmal wieder für uns so ein bisschen durch. Dann hat nochmal ein anderer Verlag angefragt, auch das ist dann einfach, die haben uns geghostet tatsächlich, die haben sich einfach nie wieder gemeldet. Die haben uns so relativ viele Bücher aus ihrem Repertoire geschickt und sie dann nie wieder gemeldet. Jetzt haben wir, ich sag mal, von einem sehr bekannten Wissenschaftsbuchverlag sehr viele Bücher bei uns im Büro rumliegen, aber leider nie selber bei denen was geschrieben. Was heißt leider? Dann kam vor ungefähr einem Jahr eine Anfrage vom EMF-Verlag und Felix und ich waren so, nee, lass nicht machen, das war jedes Mal scheiße. Und da kommt jetzt aber Lea ins Spiel. Du hast nämlich gesagt, Lea, doch, lass machen. Warum? Wie kam es dazu?
Ich glaube, die ganz einfache Antwort darauf ist, dass ich Bücher geil finde und enorm Bock hatte, auch mal eins zu schreiben. Und die Anfrage des Verlags auch super sympathisch ist. Der ganze Ton von Anfang an war ein bisschen anders als die ersten Anfragen. Es war alles direkt viel konkreter und die kamen mit Ideen auf uns zu. Die hatten aber auch sehr offensichtlich unsere Website sich genau angeguckt und viele unserer Artikel schon gelesen, also hatten Bezug auf Artikel genommen, wo sie sagten, das sind super Themen für Bücher, das können wir uns sehr, sehr gut vorstellen in einem Buch. Das heißt, ich hatte das Gefühl von Anfang an, das Projekt kann besser funktionieren als die bisherigen Anfragen und ich hatte ultra Bock.
Ja, und da Felix und ich haben dir dann erstmal einfach geglaubt, beziehungsweise um ehrlich zu sein, haben wir auch einfach gesagt, naja Lea,
Dann mach halt so,
wenn du es machen willst, mach's. Aber nerv uns nicht. So, nein, wir haben es natürlich schon auch gemeinsam dann entschieden, aber es war schon klar, du machst das auch so ein bisschen auf eigenes Risiko. Was man auch sagen muss, dass der Verlag auch uns finanziell entgegengekommen ist. Also wir haben da ein bisschen Vorschuss bekommen. Und das hat vorher auch kein anderer Verlag getan. Und dann haben wir halt auch gesagt, naja, okay, dann ist halt zumindest diese Zeit, die wir jetzt auch in die Entwicklung stecken, die ist dann nicht wieder futsch, falls es irgendwie dann doch nicht klappt und der Verlag abspringt, sondern es gibt halt auch Verträge und sowas. Das war alles, die Rahmenbedingungen waren einfach viel, viel besser. Also ideell, wie du meintest, ne, die hatten Bock, die hatten auch ein Verständnis für unser Projekt und auch so organisatorisch konnten wir das irgendwie stemmen.
Und Lea, wie startet man das dann? Also du bist ja bei uns Redaktionsleitung bei Forst erklärt. Das heißt, du weißt ja momentan genau, Welche Artikel zu welchen Themen werden eigentlich bei uns selber veröffentlicht? Wer schreibt was? Wer korrigiert was? Wie wird das veröffentlicht? Hat das eine Reihenfolge? Hängt das zusammen? Also du hast ja eigentlich schon mal einen ganz guten Überblick. Was ist da und ja, worüber schreiben wir? Aber wie hast du das eigentlich gestartet?
Ja, ich glaube, ich bin wahrscheinlich die einzige Person, die wirklich jeden Forst-Erklärt-Artikel, der jemals veröffentlicht wurde, gründlich und auch mehrfach gelesen hat.
Das habe ich noch nie betrachtet, ehrlich gesagt. Aber ja, ist so. Ja.
Ja, und es war auch über Jahre so. Ich habe ja sehr früh damit angefangen. Eigentlich habe ich mich in eure ersten Artikel schon eingemischt, als das noch gar kein Konzept war, dass es irgendwann eine ganze Redaktion geben würde und entsprechend auch eine Redaktionsleitung. Ich habe einfach nur eure ersten Artikel gelesen, war so, also vielleicht lassen wir noch eine Korrektur drüber laufen oder dann haben wir nochmal über Textaufbau und sowas gesprochen und so fing das ja überhaupt erst an, dass ich mitgearbeitet habe, ohne irgendwie Ahnung von Bäumen zu haben. Und es gab Jahre, da wusste ich, glaube ich, ziemlich genau, wie viele Artikel wer geschrieben hat, welche Themen wir alle schon hatten. Also in den Redaktionsmeetings, wir treffen uns einmal im Monat virtuell, weil wir über ganz Deutschland verteilt sind, wo wir über neue Themen sprechen und so. Und ich konnte jedes Mal sagen, die hatten wir schon, haben wir da und da schon gemacht. Mittlerweile, 6 Jahre später, jede Woche wird ein Artikel veröffentlicht. Ist mein Gehirn, glaube ich, an der Kapazitätsgrenze angekommen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich muss es auch selber immer noch nachschauen. Aber ich glaube, ich habe einen Überblick. Ich kann auf jeden Fall gut sagen, die Themen haben wir schon in der Ausführlichkeit bearbeitet. Da fehlen uns noch Lücken, die wir noch füllen wollen. Oder wenn Leute kommen mit Ideen, das haben wir noch gar nicht bearbeitet, das Thema. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Und als es dann losging mit dem Verlag, hatte ich die ersten Meetings, glaube ich, auch alleine mit denen, vor allen Dingen unserer Lektorin. Und dann ging es um die Frage, wie konzipiert man überhaupt dieses Buch, weil uns ja von vornherein ein Anliegen war, wenn wir es machen, da machen wir keinen normalen Waldführer. Da machen wir nicht nur Bäume umarmen ist gut für uns, auch wenn das Teil des Ganzen ist, oder nur Naturschutz oder irgendwas, sondern wir wollen ein realistisches Bild des Waldes vermitteln, zu dem Forstwirtschaft gehört, zu dem deine Arbeit, Simon, als Förster gehört. Und wir wollen diesen vollumfänglichen Blick haben und einen Rundumschlag auf den Wald quasi machen. Und das ist eine Perspektive, die meisten Leute halt einfach nicht haben, naturgemäß, die ich nicht hätte, wenn ich nicht bei Forst-Erklärt arbeiten würde, wenn mir nicht von euch mehrfach eingebläut worden wäre, was alles mit dem Wald zusammenhängt, welche Aufgaben da reinfließen, was auch alles vom Wald abhängig ist. Und das heißt, ich habe dann angefangen, mit unserer Lektorin zu konzipieren, wie dieses Buch aufgebaut werden soll. Habe eingebracht, welche Themen wir unbedingt drin haben wollen. Die haben eingebracht, was sich gut liest, wo auf jeden Fall die noch Lücken im Buchhandel sehen.
Genau, was sich auch verkauft.
Genau, ne? Ist ja auch ein wichtiger Faktor. Und so ist es dann entstanden, dass wir halt ein Konzept oder man nennt es dann auch einen Seitenlaufplan. Ich habe viele tolle neue Wörter gelernt in dieser Phase, geschrieben haben. Und so stand dann das Konstrukt des Buchs und dann fing es an, dass ich es mit Inhalt gefüllt habe.
Okay, krass. Und genau, und wir hatten, glaube ich, auch alle dieses Gefühl, dass es dieses Buch so noch nicht gibt. Ne? Also dass genau diese Perspektive, dieses vielleicht Systemische, sagt man ja auf Neudeutsch, dass das so ein bisschen fehlt in der Buchlandschaft. So, wir sind natürlich auch alle irgendwie mal in den Buchladen gestapft und haben geguckt, was liegt denn da so aus. Und es gibt viele coole Bücher zum Wald auf jeden Fall. Aber halt genau diesen Ansatz, den wir bei Forst erklärt eben fahren, der in meinen Augen total wichtig ist, weil er eben realistisch ist. Wir können den Wald nicht nur auf Naturschutz reduzieren, wir können ihn aber auch nicht nur auf Holzernte oder Holzproduktion reduzieren. Und das wollten wir halt in einem Buch abbilden. Und im Grunde ist das ja auch so ein bisschen deine tägliche Arbeit, Simon, ne? Alle Funktionen des Waldes zu sehen.
Ja, das Ökosystem Wald, das ist unglaublich vielfältig und dynamisch. Es passiert da ganz viel und das muss man irgendwo im Blick behalten. Und ich finde es ganz toll. Also ich bin ganz positiv überrascht von dem Produkt selber, weil es ist sehr vielfältig und auch sehr für sich stehend. Und ich weiß noch, dass ich bei manchen Themen zum Teil in der Struktur oder in der Gliederung, da bist du mal auf mich zugekommen, Lea, und hast gesagt, wie bauen wir das jetzt hier bei Thema Jagd oder Thema Holzernte auf? Was macht Sinn? Welche Reihenfolge? Aber ich finde es schon beeindruckend, da erstmal so ein Konzept zu entwickeln und das erstmal zu ordnen. Ne? Und ich finde, es ist sehr gelungen.
Genau, das kann man, glaube ich, verraten. Also wir haben natürlich lange dran gearbeitet und ich weiß nicht, es kennen wahrscheinlich viele Leute, wenn man lange an einer Sache arbeitet, dann wird man auch irgendwann so ein bisschen betriebsblind und kann überhaupt nicht mehr einschätzen, was ist das eigentlich cool, was wir hier machen, weil man so in irgendwelchen Details ist. Ich habe zum Beispiel Ewigkeiten mit dem Verlag über das Cover diskutiert, weil wir ein bisschen andere Vorstellungen hatten als die und dann sind die aber auch total auf uns zugegangen und dann hat es aber auch irgendwie visuell dann doch nicht so funktioniert, wie wir es dachten und sowas. Und dann wird man irgendwie komplett betriebsblind und dann kam irgendwann halt nach dieser langen Zeit der Arbeit und ganz vielen Korrekturschleifen und Lektorat und 1000 Leute gucken nochmal drüber und man muss doch nochmal schieben und neue Sachen ändern und nochmal Sachen rausschmeißen und alles ist passiert. Dann kam irgendwann dieser große Moment, der LKW kam von der Druckerei und hat eine Palette mit Büchern bei uns zu Hause abgeworfen und das war richtig cool.
Ja, ich glaube, ich habe bis dahin oder vielleicht auch bis heute ehrlich gesagt nicht sicher gewusst oder mir wirklich sicher gedacht, das funktioniert, was wir hier machen und das ist richtig cool. Da war dann die Rückendeckung vom Verlag auf jeden Fall wichtig und aber auch, dass wir daran zusammengearbeitet haben, weil ich ja erst monatelang alleine vor diesem leeren Dokument saß und das mit Inhalt gefüllt habe und das halt natürlich nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe und da alles reingesteckt habe, was ich irgendwie konnte. Aber erst ab dem Moment, wo das auch in eure Hände gegangen ist und dann auch von euch Feedback kam und Einschätzungen, was gut funktioniert und so weiter, hat das ja wirklich eine Form angenommen.
Ja, und diese Form ist jetzt echt richtig cool geworden. Ne? Also dieses fertige Buch, finde ich, sieht richtig gut aus. Es ist richtig fertig. Es ist inhaltlich finde ich es auch top. Also ich habe es jetzt noch nicht in der Printversion noch nicht von Anfang bis Schluss durchgelesen, aber wir haben einzelne Parts uns schon vorgelesen, weil wir nämlich eine Lesung veranstaltet haben. Die ist jetzt gerade noch keine 24 Stunden her. Deswegen, ich bin auf jeden Fall noch ein bisschen verklatscht von diesem ganzen Event. Aber genau, wir haben diese Lesung gemacht und ich finde es richtig krass, was für ein tolles Produkt es geworden ist. Und bevor wir jetzt gleich einzelne Parts aus dem Buch vorlesen, würde ich gerne noch eine ganz wichtige und zentrale Frage klären. Das ist nämlich die Frage, wer hat denn dieses Buch eigentlich geschrieben? Weil es steht ja kein Autor und keine Autorin auf dem Cover oder auf dem Einband. Und das finde ich, glaube ich, ganz wichtig, an dieser Stelle einfach nochmal kurz da reinzugehen und das nochmal zu erzählen. Wer hat das Buch geschrieben, Lea?
Ja, dass da kein Autor oder keine einzelne Autorin draufsteht, liegt daran, dass das Buch so heißt wie wir, Forst erklärt. Und zu Forst erklärt gehört ja eine ganze Redaktion. Mittlerweile ist diese Redaktion auch gut angewachsen. Und an dem Buch mitgeschrieben haben, glaube ich, von uns aktiv 7 Leute. Also das sind natürlich Felix, Simon, Jan, die Artikel geschrieben haben. Ich habe auch einige Artikel geschrieben. Aber dann kommen dann auch eine Gesa, eine Franzi, ein Aaron. Wen vergesse ich gerade?
Das sind jetzt schon 7.
Das sind schon die 7?
Tobi hast du aber
Tobi, vergessen. Sind wir 8.
Ja.
Ja, 8 Leute in der Redaktion, die aktiv Artikel. Zoe, 9. 9. Die aktiv Artikel geschrieben haben, die Einzug in dieses Buch gefunden haben oder die explizit für dieses Buch geschrieben wurden.
Genau, und dazu kommt dann on top nochmal, dass das Buch eben nicht nur aus Texten besteht, sondern auch aus Fotos. Und wir laufen jetzt seit 6 Jahren mit Kameras durch den Wald und filmen und fotografieren forstlich relevante Dinge und haben dadurch natürlich mit der Zeit auch einen krassen Fotopool aufgebaut, was, glaube ich, ein richtiger Mehrwert ist, weil viele Dinge, von denen wir halt sprechen, können wir einfach explizit mit einem Foto bebildern. Also wir müssen nicht irgendwie ein Stockfoto nehmen, was schon 1000 Mal irgendwer genutzt hat und was nur so grob passt, sondern wir können sagen, okay, das ist das Bild von exakt der Situation, von der wir hier sprechen. Das ist cool und natürlich gab es trotzdem noch Situationen, wo wir kein Foto hatten und da haben wir das große Glück, dass uns einfach auch nochmal richtig gute Fotografen unterstützt haben. Jasper Brennberger, Tobi, den wir gerade schon genannt haben, der auch bei uns in der Redaktion ist. Jasper ist mittlerweile auch, den konnten wir auch überzeugen, aktiv in die Redaktion zu kommen. Genau, die sind halt mittlerweile auch bei uns im Team und da haben wir auch nochmal echt gute Leute. Und ich finde, das macht auch einen großen Mehrwert des Buches aus. Klar, die Texte sind gut, das müssen wir auch irgendwie sagen, ne? Aber also ich finde, die Texte sind wirklich einfach verständlich, die Themen sind interessant, es ist so geschrieben, dass es aber auch Spaß macht, sie zu lesen und trotzdem lernt man richtig viel. Und die Fotos halten da voll gut mit. Also die bebildern das wirklich gut. Es sind einfach auch richtig viele ästhetische Aufnahmen dabei. Also es, fast jedes Bild, würde ich sagen, kann man sich so ausdrucken und an die Wand hängen und man hat ein schönes Bild an der Wand. Ne? Also es ist wirklich, also ich finde es wirklich auf einem hohen Niveau. Und dass es mir, dass das alles so ist, ist mir persönlich erst klar geworden, als ich dieses fertige Produkt in den Händen gehalten habe. Und das war deswegen für mich ein richtig guter, schöner Moment. Auf Neudeutsch sagt man, wir gehen rein. Wer möchte zuerst? Wollt ihr uns das vorlesen, Kinder?
Ja, sehr gerne. Ich würde tatsächlich vorlesen, wie wir in dieses Buch einsteigen, wo es auch viel darum geht, warum wir dieses Buch schreiben, was wir uns dabei gedacht haben. Was vielleicht deshalb auch eine gute erste Stelle ist zum Vorlesen. Warum wir den Wald brauchen und er uns. Wie sehr der Wald uns Menschen beeinflusst, sieht man schon in frühen Kinderzeichnungen. Die Sonne gehört oben rechts in die Ecke und der wolkenförmige Laubbaum mitten aufs Blatt. Im Winter ist der Baum vielleicht auch dreieckig und voller roter Kugeln. Wir sind neugierig auf den Wald, wollen mehr über ihn wissen. Was ist das für eine Baumart, die diese lustigen, propellerförmigen Dinger produziert, die man sich auf die Nase kleben kann? Wie kann ein kleiner Käfer ganze Waldflächen platt machen? Kann man sich einfach einen Wald pflanzen und dann hat man den halt? Um Antworten auf diese und noch viele weitere Fragen zu geben, wurde Forst erklärt gegründet. Ein Kernstück dieser Arbeit ist unsere Redaktion. Wir veröffentlichen regelmäßig Artikel auf unserer Website, in denen unsere AutorInnen ganz unterschiedliche Waldthemen erklären. Die Vielfalt der Natur und des Waldes spiegelt sich in der großen Bandbreite unserer Artikel wider. Irgendwann ist uns aufgefallen, wie viel Wissen wir über die Jahre erarbeitet und zusammengefasst haben. Ein richtiger Schatz. Wir haben so viele Artikel geschrieben, dass wir damit ein Buch füllen könnten. Nach all den einleitenden Worten hätte das Buch auch einfach nur Waldführer heißen können. Es soll aber mehr sein. Auch wenn wir es im Alltag oft nicht merken, sind wir wahnsinnig abhängig vom Wald. Er erfüllt unzählige Funktionen. Kurz gesagt, wir wollen uns anschauen, wieso wir den Wald brauchen. Denn gerade weil wir den Wald brauchen, müssen wir mehr über ihn wissen. Zentral für dieses Buch ist der Leitspruch, man schützt nur, was man kennt. Wir wollen daher für den Wald begeistern und gleichzeitig für seine Fragilität und seinen Schutz sensibilisieren. Durch die Klimakrise und andere Einflüsse des Menschen sind unsere Wälder bedroht. Die vor Jahrzehnten geschaffenen Monokulturen leiden extrem unter der Trockenheit und steigender Hitze. Jetzt heißt es, den Wald umzubauen. Das braucht viel Zeit und wahrscheinlich langsamer, als sich der Klimawandel entwickeln und auswirken wird. Dazu im Buch mehr. Vielleicht fällt schon nach kurzer Einleitung auf, dass manche Dinge im Wald widersprüchlich erscheinen. Wir müssen den Wald schützen und gleichzeitig werden Bäume gefällt. Wir brauchen Holz als nachwachsenden Rohstoff, aber fahren mit großen Maschinen durch den Wald. Auch diese Themen wollen wir in unserem Buch erklären, denn eine zentrale Funktion des Waldes ist eben, dass er uns als Gesellschaft mit Holz versorgt. Zum Glück gibt es aber mittlerweile einige gute Konzepte, wie wir diese Widersprüche miteinander in Einklang bringen können. Wieso wir den Wald brauchen, sollte spätestens am Ende des Buchs klar werden. Aber wieso braucht der Wald uns? Der Wald wächst auch ohne uns. Dafür braucht es keinen Förster, sorry Simon, keine Försterin, auch keinen Forstwirt und keine Forstwirtin. Viele sehnen sich nach unberührter Natur. Alte, ursprüngliche Wälder mit knorrigen Bäumen und reichlich Totholz. Für all das braucht der Wald uns nicht. Der Wald war schon vor uns da und wenn wir ihn nicht vollständig zerstören, überlebt er uns auch. Aber wenn wir Menschen etwas richtig gut können, dann ist es uns einzumischen. So haben wir den Wald schon immer besucht, genutzt und beeinflusst. Kein Wunder, dass sich so viele Mythen um den Wald und einzelne Bäume ranken. Deshalb leben wir in einer Kulturlandschaft, in der fast nichts mehr vom Menschen unberührt ist. In Deutschland gibt es vermutlich schon seit Jahrhunderten keinen richtigen Urwald mehr. Allein im letzten Jahrhundert wurde der Wald so stark von Menschen geprägt und beeinflusst, dass es ihm jetzt vielerorts schlecht geht. Viele Bäume wurden gefällt und bei der Neubepflanzung stand schnelles Wachstum und damit die wirtschaftliche Leistung, nicht der Naturschutz im Fokus. In der Nachkriegszeit hatte unsere Gesellschaft schlichtweg noch andere Prioritäten. Doch im Wald ticken die Uhren ein bisschen anders. Die Entscheidungen der letzten Jahrzehnte haben Auswirkungen auf unsere Wälder heute. Die in Reihen gepflanzten Monokulturen aus Fichten und Kiefern zeigen mit dem sich wandelnden Klima immer größere Probleme. Wie anfangs angeklungen, braucht der Wald viel zu lange, um sich diesen rasant laufenden Entwicklungen anzupassen. Wir müssen im Wald also nun etwas unter die Arme oder eher unter die Äste greifen, damit er überhaupt noch da sein wird. Für sich selbst, aber auch für uns. Den Wald umzubauen, sodass er zukunftsfähig wird, ist also eine der größten Aufgaben, vor der nicht nur wir Forstleute stehen, sondern wir gemeinsam als Gesellschaft. wie wir all das anpacken und welche Wunder der Wald für uns bereithält, das lest ihr in diesen folgenden Seiten. Das Studium, die Arbeit bei Voss erklärt und an diesem Buch haben unsere Leidenschaft für den Wald nur immer weiter verstärkt und uns für vieles die Augen geöffnet, was wir bis dahin nicht verstanden haben. Während wir früher mit Fragezeichen in den Augen im Wald standen oder auf die Berichte zum Klimawandel schauten, haben wir heute Antworten. Wir hoffen, dieses Buch schafft das Gleiche für euch.
Sehr gut. Ich glaube, das fasst so ein bisschen diese Motivation und den Gedanken ganz gut zusammen, den wir mit dem Buch hatten. Aber machen wir uns nichts vor, die Einladung haben wir zum Schluss geschrieben, oder?
Ja, also schreibt man ja jeden guten Text.
Ja, ist natürlich einfacher, wenn alles schon steht, das nochmal runder zusammenzufassen. Ich fand ganz spannend, dieser Titel, also das Buch heißt ja wie wir, habe ich am Anfang gesagt, Forst erklärt heißt das Buch und irgendwie ist auch natürlich der Name der Autoren des, ich weiß gar nicht, ist ein Unternehmen männlich, weiblich, ist ja egal. Und es hat diesen Untertitel, warum wir den Wald brauchen und er uns. Und wir haben da lange drüber diskutiert. Und ich würde dich gerne fragen, Simon, wie du das siehst. Findest du, man kann sagen, dass der Wald uns Menschen braucht?
Das ist eine richtig schwierige Frage. Aber wir müssen uns nichts vormachen. Wir leben in einer Welt, die unglaublich stark durch den Menschen geprägt ist. Mhm. Und der Wald würde uns nicht brauchen, wenn wir gar nicht da wären. Ne?
Ja.
Wir sind aber da, wir beeinflussen unsere Umwelt und das in den letzten Jahrzehnten unglaublich stark. Und es gibt in Deutschland beispielsweise keine Urwälder, das heißt Wälder, die nicht schon mal durch Menschenhand irgendwie beeinflusst worden sind. Also wir leben mit dem Wald zusammen und der Wald hat gerade ein Problem und das ist der Klimawandel. Der auch irgendwo auf den Menschen zurückzuführen ist. Und da müssen wir ihn jetzt auch unterstützen, denn der Klimawandel, der schreitet so schnell voran, dass der Wald da vielleicht gar nicht so schnell hinterherkommt. Und da ist jetzt meine Aufgabe als Förster, dem Wald ein wenig unter die Arme zu greifen, dass Wälder eben langfristig Funktionen bereitstellen können, für den wir ihn eben auch brauchen. Also wir suchen Erholung im Wald. Der Wald ist aber auch Rohstoffproduzent von Holz. Er ist gleichzeitig auch Klimaschützer. Er produziert Sauerstoff. Und um all diese Funktionen irgendwo zu gewährleisten und langfristig wahren zu können, müssen wir ihn auch etwas mitgestalten. Und so würde ich das zusammenfassen.
Ich sehe das absolut genauso wie du und ich habe mich aber halt gefragt, als wir diesen Titel gewählt haben, wir kriegen halt oft Kommentare unter YouTube-Videos, wo wir halt irgendwie so Forstwirtschaft zeigen, das schreiben so Leute, ja, der Wald braucht uns nicht, ne? Der Wald würde auch ohne uns existieren und natürlich ist es so, aber es ist halt eben dieses ja doch recht komplexe Wechselspiel, in dem wir da so ein bisschen gefangen sind und ich finde es irgendwie cool, dass der Titel klingt jetzt erstmal so ein bisschen, naja, okay, macht halt irgendwie neugierig und sowas, aber da steckt, glaube ich, ziemlich viel drin. Und ich hoffe, dass das Buch das ganz gut beantwortet. Und ich glaube aber, man muss viele, viele einzelne Aspekte sehen und verstehen, um dieses Spannungsfeld auch besser zu begreifen. Und deswegen würde ich mir total wünschen, lieber Simon, dass du uns auch noch einen kleinen Part vorliest aus dem Buch. Wir hatten ja gestern die Lesung und da hat mir das schon ganz gut gefallen. Also ich glaube, es war ein sehr, sehr schöner Abend. Wir waren hier in Göttingen im Nörgelbuff, so ein historischer Gewölbekeller, in dem wir diese Lesung veranstaltet haben. Es war ausverkauftes Haus, das war richtig krass. Und es waren ganz viele Leute da, die auch einfach unser Projekt schon lange kannten, aber auch eben ganz viele Leute da, die ich überhaupt nicht kannte auf jeden Fall und die neu waren. Und die haben uns da anderthalb Stunden lang, ich sag mal, an den Lippen geklebt und zum Beispiel euren beiden Worten gelauscht. Und da habt ihr auch schon kleine Parts aus dem Buch vorgelesen. Ich fand das ganz, 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 ganz toll zu sehen, dass man halt so mit so einem Forst- und Waldthema offensichtlich Leute so begeistern kann, dass sie auch sagen, ja, auf einen Freitagabend, da setze ich mich mal in so eine Location und höre mir da mal was zum Wald an. Und das wollen wir heute ein bisschen in den Podcast bringen. Und deswegen, Simon, leg los.
Worum geht's? Mir hat das gestern total viel Spaß gebracht und mir war es wichtig, da eigentlich nochmal einen Bezug zum Wald zu schaffen. Wir haben jetzt schon viel über ihn gesprochen. Für uns ist es ein ganz wichtiges Thema, ein großes Thema. Aber was ist eigentlich Wald? Da finde ich, haben wir ein ganz schönes Kapitel, das das schon zu Beginn des Buches zusammenfasst. Teile davon, die habe ich auch selber mal in einem Artikel geschrieben. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her und wir mussten den Artikel schon wieder aktualisieren, anpassen, mit neuen Zahlen füttern, denn darum geht es in diesem ersten Kapitel. Unser Wald in Zahlen. In keinem anderen Land der Europäischen Union steht so viel Holz wie bei uns in Deutschland. Nach einer Schätzung der Bundeswaldinventur 2022 umfasst der deutsche Wald über 100,4 Milliarden Bäume, verteilt auf 72 verschiedene Baumarten. Die Waldfläche in Deutschland beläuft sich auf insgesamt 11,5 Millionen Hektar. Das ist so die Forstgröße, die wir annehmen. Ein Hektar, das sind 100 mal 100 Meter. Und der Holzvorrat, also die Menge an Holz, die insgesamt in unseren Wäldern steht, beträgt momentan 3,7 Milliarden Kubikmeter. Das ist jetzt erstmal sehr abstrakt. Anschaulicher wird es, wenn wir uns vorstellen, dass das knapp ein Drittel der Gesamtfläche Deutschlands ausmacht. Das größte zusammenhängende Waldgebiet Deutschlands ist der Pfälzerwald in Rheinland-Pfalz. Aber die Bundesländer mit der meisten Waldfläche sind Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen. Dabei ist der Großteil der Wälder im Besitz von Privatleuten. Und das ist ganz spannend. Das haben wir schon häufiger thematisiert. Wälder, die sind in ganz unterschiedlichen Eigentumsarten. Und so bin ich bei einem Waldeigentümer direkt angestellt, bei einer Privatperson. Die restlichen Wälder liegen zum Beispiel, also die Besitztümer teilen sich auf, Hälfte Privatwald, Privatpersonen, die eben Wald haben. Dann aber auch Länder, das sind die Landesforsten, das ist knapp ein Drittel, oder auch Körperschaften wie Kirchen oder Gemeinden, die eben auch Wald besitzen.
Ich fand das ehrlich gesagt immer ganz krass, überhaupt zu realisieren, dass Wald immer jemandem gehört. Weil wir dürfen ja Wald in Deutschland per Gesetz frei betreten, aber am Ende gehört dieser Wald immer irgendjemandem. Und das kommt ja auch ganz gut drin wieder. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
Wie setzt sich der Wald jetzt zusammen? Die Hauptbaumarten in unseren Wäldern sind die Kiefer, 22%, dicht gefolgt von der Fichte mit 21%, der Buche 17% sowie der Eiche 12%. Anders als noch vor 10 Jahren hat die Bundeswaldinventur gezeigt, dass die Fichte, welche damals wegen ihres schnellen Wachstums und der guten Verwendbarkeit in der Bau- und Möbelbranche besonders viel angepflanzt wurde, nicht mehr die häufigste Baumart im deutschen Wald ist. Die restlichen Prozent verteilen sich auf viele weitere Arten wie Douglasie, Ahorn, Lärche, Erle, Esche und eine Menge mehr. Seit 2012 steigt der Anteil der Laubbäume, sodass Laub- und Nadelbäume nun etwa zu gleichen Teilen in unseren Wäldern stehen. Dazu passend steigt auch der allgemeine Anteil von Mischwäldern. Das sind Wälder, in denen mehrere Baumarten zusammen vorkommen, die unterschiedlich alt und hoch sind. Und das ist eine Besonderheit. Ich bin Förster in Schleswig-Holstein und ich darf einen solchen Wald bewirtschaften. Der ist schon ganz vielfältig gemischt. Da stehen ganz viele unterschiedliche Baumarten nebeneinander, die ganz unterschiedlich alt sind. Und das ist total toll, denn wir gehen derzeit davon eben aus, das ist der wissenschaftliche Status quo, dass Wälder, die besonders klimastabil sind, gemischt sind. Von den Arten sowie ihrer Altersstruktur. Denn der Wald hat ein großes Problem und das kommt im nächsten Kapitel. Der Klimawandel klopft an. Die Folgen des Klimawandels haben den Wald stark getroffen. Stürme, Dürren, Brände und Käferbefall führten dazu, dass in den letzten Jahren deutschlandweit eine Waldfläche von mehr als 500.000 Hektar geschädigt wurde und nun riesige Flächen wiederbewaldet werden müssen. Besonders die Folgen der Dürren von 2018 bis 2021 waren dabei ausschlaggebend. Nach der letzten Bundeswaldinventur hat die Fichte demnach in den letzten 10 Jahren 17% ihrer Fläche im Wald verloren. Der Rückgang der Fichte ist vor allem auf Stürme, Trockenheit, den anschließenden Befall durch den Borkenkäfer und somit auf die Folgen des Klimawandels zurückzuführen. Ja, der Fichte, der geht's schon länger schlecht und das können wir in Deutschland schon länger beobachten. Vielleicht kennt ihr das aus den Medien. Es gibt riesige Waldflächen, wo derzeit vielleicht gar keine Bäume mehr stehen oder nur noch wenige junge Bäume, denn die Fichte, die dort mal stand, ist jetzt weg. Und wir beobachten andere Probleme in den letzten Jahren, auch bei unseren anderen drei von den vier Hauptbaumarten in unseren Wäldern. Das sind zum einen eben die Eiche, die hat neuerdings das Problem mit einem Käfer, dem Eichenprachtkäfer. Die Eiche, die kommt grundsätzlich besser zurecht mit zum Beispiel Trockenheit als die Fichte. Ist sie aber geschwächt durch die Trockenheit, ist sie anfälliger für zum Beispiel einen Käfer, der letzten Endes dazu führt, dass ein Baum abstirbt. Also die Eiche hat ein Problem, die Fichte hat ein Problem. Bei mir in meinem Wald, den ich bewirtschaften und betreuen darf, stehen hauptsächlich Buchen. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen. Die Buche hat eine ganz dünne Rinde oder Borke. Und zum Teil, wenn der Baum einer starken oder direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, dann blättert oben Rinde ab. Das nennen wir Sonnenbrand. Das ist ein Symptom. Und viele andere Symptome fassen wir bei der Buche unter dem Sammelbegriff der Buchenkomplexkrankheit zusammen. Also die Buche leidet, die Eiche leidet, die Fichte leidet, die Kiefer, die tut es leider auch. Da haben wir mal ein Voss-Erklärt-Video gedreht, das war eines der ersten zu dem sogenannten Diplodia-Triebsterben. Also den Bäumen geht es gerade nicht gut. Wir wollen jetzt viel daran tun, Wälder weiter zu entwickeln. Das ist eben auch Teil meiner täglichen Aufgabe. Letzten Endes müssen wir uns aber irgendwo auch als Gesellschaft wandeln und eben Einfluss auf die Geschwindigkeit des voranschreitenden Klimawandels nehmen. Das jetzt aber als kleiner Exkurs zu meinem Beruf und eben auch, wie Wälder beschaffen sind. Ich möchte jetzt noch ganz kurz einmal im Buch springen.
Darf ich dich einmal kurz unterbrechen?
Gerne, ja.
Um mal meiner Filterfunktion bei Voss erklärt, als Person ohne Ahnung gerecht zu werden. Du hast gerade von der BWI gesprochen und dass von der BWI Zahlen kommen. Aber ich glaube, wir haben jetzt gerade nicht erklärt, was die BWI ist.
Das ist ganz praktisch, weil im Buch, also das hast du übersprungen, ich habe es nämlich beobachtet, gibt es immer so kleine Infoboxen. Und wir haben nämlich, weil wir das gemerkt haben, dass man manchmal einfach so einen kleinen Einschub machen muss. Auf der Website ist es so eine Glossarfunktion, dann ploppt so ein Fenster auf und dann kriegt man eine Erklärung. Und das haben wir auch ins Buch gebracht mit so einer kleinen Infobox. Da würde das dann erklärt werden, aber Simon, erklär es gerne mit eigenen Worten.
Die Bundeswaldinventur, das ist eine Waldinventur, wo alle 10 Jahre Wälder vermessen werden und festgestellt wird, welche Baumarten wachsen dort, wie setzt sich der Wald zusammen, wie alt sind die Wälder und wie verändert sich das dann auch in der nächsten Periode. Also das ist eine Inventur unseres Waldes.
Und das Krasse an der ist es halt, dass die regelmäßig stattfindet und man so eben das über eine sehr lange Periode, ich weiß gar nicht, seit wann es die gibt, aber schon eben sehr lange, kann man da Veränderungen halt feststellen. Ne?
Als Simon den Artikel original mal geschrieben hatte, musste er sich noch auf die vorherige BWI beziehen. Und in der Zwischenzeit wurde die neue dann veröffentlicht, sodass wir die einmal komplett updaten konnten, die Seite.
Ja, und das ist eben das, was wir beobachten, der Wald verändert sich. Ich finde auch noch ganz toll an dem Buch, jetzt bin ich gesprungen, wir haben das toll da umgesetzt. Wir fassen zusammen, wie sieht der Wald aus, wie verändert er sich. Wir haben da kleine Infoboxen, aber neben den gängigen Artikeln oder Kapiteln gibt es auch einzelne Porträts zu unterschiedlichen Arten, Baumarten, Sträucher, aber auch zu Tier- und Vogelarten. Und ich bin jetzt in ein Kapitel gesprungen, wo es um einen ganz krassen Waldbewohner geht und das ist Haliaetus albicilla, das ist der wissenschaftliche Name, das ist der Seeadler. Wie der Name bereits verrät, hat er am liebsten größere Seen, die von Wald umgeben sind. Hier findet der Vogel ausreichend Nahrung und Brutplätze. In Deutschland kommt der Seeadler deshalb vor allem im Nordosten vor. Ihre Horste bauen die Seeadler in großen, älteren Bäumen wie Rotbuchen und Waldkiefern oder auch an Klippen. Das Jagdverhalten des Seeadlers ist sehr eindrucksvoll. Vor allem steht Fisch auf dem Speiseplan. Bis zu 5 Kilo schwere Fische kann der Seeadler aus dem Wasser erbeuten. Diese werden, wenn sie relativ nah an der Wasseroberfläche schwimmen, im Flug gejagt und mit den Fängen aus dem Wasser geholt. Daneben erbeutet der Adler aber auch Säugetiere, Vögel und Aas. Hier beschränkt sich die Jagd vor allem auf kranke und schwache Tiere. Nachwuchs. Seeadler beginnen mit ihrer Brut im Gegensatz zu den meisten anderen Vogelarten schon relativ früh im Jahr, bereits ab Mitte Februar bzw. Mitte März. Ja, jetzt ist es schon fast Ende März, wo wir diesen Podcast aufnehmen. Und vielleicht könnt ihr es euch denken und ihr wisst es tatsächlich schon, auch dieses Jahr brütet in dem Wald, den ich betreuen darf, ein Seeadlerpaar und das jetzt schon über mehrere Jahrzehnte. Und das ist ganz toll, denn die Art ist unglaublich selten. Es ist eine ganz besondere Art und ich beobachte diese Art auch gerne. Und in den vergangenen Monaten ist da also schon ein Nestbau passiert. Die Adler haben sich gepaart, haben Eier gelegt und jetzt wird gebrütet. Und das ist für mich eigentlich immer das Zeichen, dass Frühjahr beginnt und auch der Frühling.
Geil. Woher weißt du das, dass sie da jetzt aktiv werden? Weil das Nest ist, also ich habe es auch mal selber gesehen, das ist ja in so einer richtig fetten, großen, also ich glaube die größte Buche weit und breit. Und oben drin ist das Nest und das ist ja so ein riesen Nest. Aber woher weißt du, was da drin passiert?
Ja, das thront da wirklich dieser Nestbau in dieser Buche drin. Und ich als Förster bin eben auch in dem Wald zuständig für den Naturschutz. Und da bin ich sogenannter Projektbeauftragter oder Vorortbetreuer für das Seeadlerpaar, das dort brütet. Das heißt, ich muss da auch, und das darf ich während meiner Arbeitszeit machen, da hingehen, mich mit dem Fernglas da hinsetzen und beobachten, ist der Seeadler da und was macht er gerade?
Und da hast du die dann auch schon live gesehen, oder?
Ja, dieses Jahr habe ich die schon gesehen. Das fängt an, die kreisen über dem Wald und während der Paarungszeit oder der Balz, da rufen die Adler auch und das konnte ich schon ein paar Mal hören. Genau, und jetzt geht es darum, in diesem Frühjahr schafft er es wieder, Jungvögel großzuziehen und wo werden die mal landen?
Ne? Haben die im vergangenen Jahr auch Jungvögel großgezogen?
2 Stück, da sind wir irgendwann mal, als das Adlerpaar dann weg war, mit einer Drohne über den Baum geflogen und haben dann von oben mal reingeschaut und da stellte sich heraus, 2 riesige Jungvögel sitzen da drin und ja, das war ganz eindrucksvoll.
Krass, okay, spannend, richtig schön. Das ist jetzt aber schon eher eine Ausnahme, dass du zufällig so ein Adler, also du bist ja im Grunde der Vermieter vom Adler, oder? So kann man sich das vorstellen. Also die wohnen ja bei dir zur Untermiete und du darfst dann da aber auch nichts mehr machen, ne?
Wir haben bei besonderen Arten natürlich auch irgendwo forstwirtschaftliche Einschränkungen. Mhm. Beim Seeadler und bei anderen Großvögeln gibt es eine Horstschutzzone. Das heißt, der Baum darf natürlich nicht gefällt werden, wo der Adler drin brütet. Das wäre schon mal fatal, das ist verboten. Aber dem Adler wird in diesem Wald auch eine große Schutzzone gewährleistet, indem er sich eben da ungestört aufhalten und dort leben darf. Und ich bin dafür zuständig, das so ein bisschen im Auge zu behalten.
Und du lernst da wahrscheinlich viel durchs Tun. Es gibt aber auch immer regelmäßige Projekttreffen, wo ihr euch dann austauscht mit den anderen Adlervermietern oder wie muss ich mir das vorstellen?
Adlerhoschis, ne?
Genau.
Gibt's eine Projektgruppe?
Soko Adler.
Ja. Gibt's eine Projektgruppe in Schleswig-Holstein, die sich eben darum kümmert. Und ist ein tolles Projekt. Seit Jahrzehnten merkt man, dass es dieser Art in unseren Wäldern deutlich besser geht und dass das wieder mehr werden. Und das finde ich einen ganz tollen Spiegel, denn ich als Förster bin ja auch für die Bewirtschaftung von Wäldern zuständig. Und ich merke, wenn der Adler da ist, als eine seltene Schlüsselart, dann scheint es zu funktionieren. Also moderne Waldbewirtschaftung, Forstwirtschaft ist kombinierbar mit zum Beispiel Artenschutz.
Und das ist doch was richtig Geiles, oder? Also das sind ja, das lernen wir ja im Studium und ich finde es natürlich total geil, dass du das dann bei dir in der Praxis auch wiederfindest und das ein bisschen bestätigen kannst. Und deswegen habe ich auch gestern auf der Bühne schon gesagt und das kann man auch, glaube ich, nicht oft genug sagen, finde ich das, also so oft ich irgendwie traurig bin, weil du einfach nicht mehr aktiv bei Forst erklärt mit dabei bist und wir sind alle viel unterwegs und erleben coole Sachen und da bist du halt leider einfach nicht mehr dabei, weil du halt hauptberuflich was anderes machst. So oft ich traurig bin, bin ich aber auch irgendwie glücklich drüber, dass wir durch dich halt diesen direkten Bezug in die Fläche, in die Praxis haben. Und deswegen finde ich es auch so geil. Oder deswegen haben wir auch gesagt, wir machen diesen Podcast jetzt in dieser Konstellation zu dritt. Lea kennt die Texte alle. Ihr habt euch da viel die Bälle hin und her gespielt. Und du kannst aber einfach nochmal so ein bisschen Fact checken und auch realistisch checken, passt es so, erlebe ich das in meinem Alltag auch wieder. Und das fand ich, glaube ich, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Teil von Forst erklärt. Und ich glaube und hoffe, das ist auch im Buch ganz gut angekommen. Wie war das für dich, Lea? Hast du da immer, war Simon hart zu dir oder?
Nein, hart überhaupt nicht, aber halt ehrlich. Und genau das braucht dieses Buch ja auch, weil uns ja wichtig ist, dass wir da das Richtige schreiben, was wissenschaftlich und praktisch fundiert ist. Und genauso wie ich halt gerne Simons Artikel immer schon gelesen habe, höre ich ihm ja jetzt super gerne zu, wenn er über den Wald redet. Ich finde das immer spannend, weil anderen Leuten zu erklären, was man beruflich macht, ist ja einfach schwierig. Leute, die nicht in der gleichen Bubble, in der gleichen Branche unterwegs sind, können oft einfach gar nicht so gut nachvollziehen, was man den ganzen Tag so macht. Und das gilt ja auch für den Förster. Und da ist aber gleichzeitig ja der Konflikt, dass es ein Beruf ist, der uns alle was angeht, weil der Wald uns alle was angeht. Und durch dieses Buch und diese Arbeit nochmal mit unseren Texten und dem Hinzufügen an aktuellen Informationen in Praxiserfahrung kriegt man nochmal ein viel umfänglicheres Bild davon, was für Arbeit alles im Wald steckt und was das auch alles mit mir persönlich zu tun hat, ohne dass ich halt drei Bäume bestimmen kann oder auch ehrlich gesagt lernen möchte, drei Bäume zu bestimmen. Ich finde halt das komplexe System. Also, ja, ich wusste, dass es jetzt kommt. Aber mich fasziniert halt das Ökosystem. Ich muss nicht die Art bestimmen können, um wissen zu können, wie geil der Wald ist. Und dafür sind solche Geschichten und solche Blicke hinter die Kulissen aber halt super wichtig, um überhaupt an diesen Punkt der Wertschätzung kommen zu können.
Ja, voll. Und ich glaube, das schaffst du natürlich und ich hoffe, dass wir das irgendwie alle hier mit unserem Projekt ganz gut schaffen. Und um ehrlich zu sein, nach den Gesprächen, die ich gestern nach dieser Lesung halt einfach mit dem Publikum geführt habe, glaube ich, das machen wir ganz gut. Also da die Leute waren, also ich will mich jetzt nicht selber loben, sondern ich gebe einfach nur das weiter, was uns gestern das Publikum gesagt hat. Und das war natürlich total toll, einfach davon so vielen unterschiedlichen Leuten aus unterschiedlichsten Perspektiven und Bereichen des Lebens zu hören, ja, dass sie das cool finden, wie wir hier Wissen vermitteln. Genau. Jetzt irgendwie lobt man sich doch selber, wenn man das so sagt, ne? Aber
ja, aber es war auch schön, gerade nach der Lesung mit Leuten zu reden und es waren so unterschiedliche Menschen da, zum Beispiel Leute, die nichts mit dem Wald oder auch nur mit Forst erklärt zu tun haben, sondern Tickets zur Lesung gewonnen haben und dann hinterher kamen, waren so, es war so toll. Wir hatten gar wussten nicht, was uns erwartet, aber wir kaufen jetzt auch auf jeden Fall ein Buch, weil ich will mehr lesen dazu. Das war schon richtig schön. Das war eine Mutter mit einer relativ jungen Tochter und auch die Tochter stand da mit glänzenden Augen, weil so, der Wald ist ja total schön. Und das war ein schöner Moment, aber es standen auch so Erstsemester-Studis vor und so waren so, ja, der Forst erklärt hat uns dabei geholfen zu entscheiden, was wir studieren wollen. Und sowas dann nochmal als Feedback zu kriegen, war schon aufregend.
Hat sich die Arbeit gelohnt, Lea?
Auf jeden Fall.
Ich glaube auch. Also ich war zwischendurch nicht immer ganz so sicher, aber jetzt würde ich sagen, auf jeden Fall hat sich die Arbeit gelohnt. Simon, waren das jetzt deine Lieblingsstellen oder hast du so eine absolute Lieblingsstelle im ganzen Buch?
Das waren schon eigentlich meine Favorites, auf jeden Fall.
Ja. Geil. Ich werde jetzt nichts mehr vorlesen. Ich habe das zwar gestern bei der Lesung gemacht, aber ich erspare euch das, beziehungsweise ich würde euch einfach empfehlen, das selber zu tun. Schaut mal in das Buch rein. Das, was wir jetzt heute gemacht haben, einzelne Teile davon zu lesen, ist auch so ein bisschen die Idee des Buches. Also es ist, glaube ich, kein Buch, was man jetzt von vorne bis hinten lesen muss. Man kann es natürlich von vorne bis hinten lesen, aber es ist auch ein cooles Coffee Table Book, wo man einfach mal eine Seite aufschlägt und was liest. Wie hat Felix das gestern vorgeschlagen? Wenn man Gäste hat und man selber muss noch kochen, dann sollen die mal kurz 10 Minuten ins Buch gucken und dann haben sie eine gute Zeit gehabt und was gelernt. Und dann ist es auch cool.
Ja, dieses Buch ist ja auch aus einem sehr, sehr ambivalenten Team entstanden. Ich liebe Bücher, ich lese sehr viel, ich habe sehr viele Bücher. Ich lese auch Bücher, die deutlich dicker sind als unser Buch jetzt.
Aber es hat immerhin 180 Seiten.
Ja,
ne? Ein bisschen
sind
mehr
stolz, ja, sind an die 180 Seiten. Ja. Und gleichzeitig haben wir Leute im Team, da ist es sehr schwierig, in meinem Buch auch in einem Jahr zu Ende zu lesen. Und
Felix.
Ich wollte jetzt keinen Namen nennen, aber ja. Und wir alle haben uns zusammengesetzt und da Input gegeben und uns war wichtig, dass dieses Buch halt für alle funktioniert. Also gerade auch durch die Bilder, durch unsere Abschnittssetzung. Es sind immer kurze Abschnitte, die erklären, einzelne Themenbereiche beschreiben und so, dass es wirklich gut funktioniert zu blättern und an einzelnen Kapiteln hängen zu bleiben und die sich mal durchzulesen. Oder man kann sich hinsetzen und das Buch von vorne bis hinten durchlesen und dann das ganze Bild des Walds gesehen zu haben.
Genau. Ich blätter hier schon wieder durch und bleib die ganze Zeit irgendwo hängen. Ich lege das Buch jetzt aber weg und ich glaube, damit beenden wir bei Voss erklärt jetzt auch das große Thema Buchpromo. Wir haben jetzt wirklich viel gemacht. Das Buch war die letzten Wochen und Monate ein richtig großes und wichtiges Thema bei uns. Und ich glaube, jetzt sind wir aber auch alle ein bisschen froh, wenn da mal ein bisschen Ruhe einkehrt. Simon kann erstmal wieder schön seinen Wald beförstern. Wir können wieder ein bisschen Videos drehen und sowas. Das Buch gibt's natürlich zu kaufen. Das gibt's überall im Buchhandel. Das finde ich auch komplett crazy. Ich werde hier Montag auf jeden Fall nochmal in Münster in die Buchhandlung gehen und gucken, ob es da vielleicht auch im Regal liegt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das könnt ihr bei euch natürlich zu Hause auch machen. Ihr könnt aber vor allen Dingen, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das Buch bei uns im Shop kaufen. Dann verdienen wir nämlich ein bisschen mehr daran. Der Preis bleibt logischerweise durch die Buchpreisbindung in ganz Deutschland.
Jan hat auch neue Wörter gelernt.
Ja, ich habe auch, Wörter gelernt. Der Preis bleibt gleich, aber kauft es gerne bei uns im Shop. Außerdem gibt es natürlich auch noch andere coole Sachen bei uns im Shop. Unter shop.forsterklärt.de findet ihr eben das Buch. Wenn ihr aber sagt, das mit der Lesung, das klang jetzt cool, das würde ich auch gerne mal erleben, dann muss ich euch direkt erstmal enttäuschen. Aktuell ist keine weitere Lesung geplant. Wir haben aber jetzt, weil das gestern echt gut lief und die Leute alle waren so, boah, ja, wann gibt's das nochmal und sowas, kann man da natürlich, es gibt schon so ein paar Ideen. Wir halten aber viele Vorträge. Simon, du hättest zum Beispiel einen Vortrag in Hittfeld, glaube ich, richtig?
Ja, ganz tolle Veranstaltung. Ist gar nicht weit weg von meiner Heimatstadt Hamburg. Und da fahre ich mit Liz aus unserem Team zusammen hin. Da geht es eigentlich um die Frage, welche Baumart macht das Rennen im Klimawandel und wie verändern sich unsere Wälder?
Cool. Und Lea, auch du darfst mit unserer Kollegin Liz einen Vortrag halten. Das ist auch irgendwie eine spannende Entwicklung gerade bei uns, dass wir jetzt alle unterwegs sind, Vorträge zu halten, Seminare zu geben. Was macht ihr?
Wir fahren nach Loccum und da geht es dann eher darum, wie wir Wissen aus dem Wald zu den Leuten bringen, ins Internet bringen und wie man da ein guter Waldkommunikator wird.
Oder generell genau Öffentlichkeitsarbeit macht vielleicht auch. Ich glaube, man kann ja aus dem, was wir machen, auch immer viel für andere Bereiche mitnehmen. Und so bin auch ich unterwegs mit Felix und halte Vorträge und das will ich euch jetzt aber gar nicht alles einzeln aufführen, sondern wenn ihr da wissen wollt, wo wir demnächst überall sind und wo wir vielleicht auch in eurer Nähe sind, dann schaut gerne mal auf forsterklärt.de/live, L-I-V-E. Da findet ihr alle Infos zu den anstehenden Vorträgen und Seminaren und so weiter und so fort. Da gibt es nämlich einige, das halten wir auch immer aktuell. Und ansonsten freuen wir uns über alle Leute, die unser Buch kaufen, die es lesen, die es weiterempfehlen. Wir sind riesig gespannt darauf, wie es sich jetzt verkauft. Also es ist jetzt seit 3-4 Tagen erst quasi im Handel. Wir sind natürlich total gespannt auf die ersten Zahlen vom Verlag.
Und auch über Einblicke und Meinungen. Sagt
genau,
uns auf jeden
genau.
Fall Bescheid.
Ganz genau. Und schreibt uns eine Mail, wie ihr es fandet. Schreibt uns auch gerne und bitte, bitte Kritik. Also wenn irgendwas doof ist oder falsch ist. Ich habe einen Fehler schon gefunden.
Scheiße.
Also einen, wo ich sage, das war doof. Da steht irgendwo, steht Blüte, wo keine Blüte ist oder sowas. Aber genau, wenn ihr sonst noch Fehler findet, schreibt uns das bitte. Das ist uns ganz wichtig, weil hier geht's bei Voss erklärt immer darum, Wissen zu vermitteln und den aktuellen Wissensstand zu vermitteln. Und genau, das könnt ihr tun, indem ihr eine Mail schreibt an kontakt@forsterklärt.de. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch immer über Bewertungen hier zum Podcast. Also lasst gerne ein Like da, drückt auf Follow. Und ich sag mal so, wir haben jetzt alle ein richtig anstrengendes, langes Wochenende hinter uns. Wir müssen jetzt schnell ins Restaurant und zusammen noch eine Pizza essen, um das Wochenende für uns auch privat noch so ein bisschen abzurunden. Und deswegen sage ich, bis bald in der Pizzabude. Aber eigentlich heißt es hier immer,
bis bald im Wald.